World Politicast, ein Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik.
Herzlich willkommen zu World Politicast. Ich habe heute Herrn Dr. Oliver Trenert vom Center for Security Studies an der ETH Zürich zu Gast. Oliver Trenert ist ein führender Experte für Fragen der Rüstung und Rüstungskontrolle im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Und wir werden uns heute über die Krise der nuklearen Rüstungskontrolle unterhalten. Meine erste Frage an dich, Oliver: Wenn wir uns über die Krise nuklearer Rüstungskontrolle unterhalten, dann wäre es zuerst einmal wichtig zu verstehen, was überhaupt die Relevanz nuklearer Rüstungskontrolle ist. Also welche Funktion und welchen Stellenwert hat die nukleare Rüstungskontrolle in der internationalen Politik?
Ja, wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen, dass nach wie vor etwa 15.000 Kernwaffen weltweit existieren in 9 Ländern. Und diese Kernwaffenstaaten stehen in verschiedenen Abschreckungsverhältnissen zueinander. Das trifft sicherlich zu für die Vereinigten Staaten von Amerika und auch Russland, die auch nach Ende des Kalten Krieges eigentlich ihre traditionelle Duellsituation niemals wirklich aufgegeben haben. Und es trifft insbesondere auch zu für das Dreieck China, Indien, Pakistan, wo wir auch ähnlich wie bei Russland und den USA im Moment eine nukleare Rüstungsdynamik beobachten. Und nukleare Rüstungsdynamiken oder man sagt auch nukleare Rüstungswettläufe bergen immer Gefährdungen in sich, weil sie zu Instabilitäten führen können. Eben aus diesem Grund hat man schon sehr frühzeitig im Atomzeitalter, vor allen Dingen in den USA, sich seit den 50er Jahren Gedanken gemacht über das, was wir heute Rüstungskontrolle nennen. Das heißt, verschiedene politische Maßnahmen, im Wesentlichen Verhandlungen zwischen Konfliktparteien über Kernwaffen verfügen, um diese Abschreckungssituationen zu stabilisieren. Das ist während des Kalten Krieges mit verschiedenen Verträgen und Maßnahmen leidlich gelungen. Insbesondere der ständige Dialog zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion hat sehr stark dazu beigetragen, dass Vertrauen gebildet werden konnte. Und es ist, glaube ich, zulässig zu sagen, dass, obwohl wir nicht wissen, warum der große Atomkrieg zwischen Ost und West nie stattgefunden hat, Gott sei Dank, zu argumentieren, dass es durchaus plausibel ist, dass die Rüstungskontrolle zu diesem glücklichen Ausgang des Kalten Krieges einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Heute sehen wir, dass die Rüstungskontrolle nur noch eine außerordentlich untergeordnete Rolle in den internationalen Beziehungen spielt. Es gibt eigentlich nur noch einen oder besser gesagt eigentlich zwei Verträge, die noch in Kraft sind zwischen Russland und den USA. Der START-Vertrag über die Begrenzung von strategischen Kernwaffen und der INF-Vertrag über das Verbot von nuklearen Mittelstreckenwaffen. Wobei der START-Vertrag, also der erstgenannte Vertrag, 2018 auslaufen wird. Alle anderen Kernwaffenstaaten, also Indien, Pakistan, China, Nordkorea, Frankreich, Großbritannien, haben sich bislang nicht an entsprechenden nuklearen Rüstungskontrollmaßnahmen beteiligt. Und ob es zwischen Russland und den USA irgendwann wieder zu einer Aufnahme von Verhandlungen kommt, solche Verhandlungen finden seit vielen Jahren nicht mehr statt, das steht in den Sternen.
Oliver, du sprichst von einer Krise der nuklearen Rüstungskontrolle. Meine Frage wäre jetzt an dich, die zweite Frage: An welchen Symptomen erkennst du eine solche Krise? Und dann auch auf Basis dieser Symptome die nächste Frage: Was sind deiner Meinung nach die Ursachen für diese Krise der nuklearen Rüstungskontrolle?
Naja, die Symptomatik ist relativ eindeutig. Es finden einfach keine Verhandlungen statt über neue Verträge, über neue Abkommen. Zugleich wird aber nuklear modernisiert oder nuklear aufgerüstet. Eigentlich in allen Kernwaffenstaaten. Und es kommt sogar noch verschärfend hinzu, dass existierende Verträge, wie eben zum Beispiel der INF-Vertrag über das Verbot nuklearer Mittelstreckenwaffen, insofern in eine Krise geraten ist, weil man sich seitens der Vertragsparteien Russland und USA einen gegenseitigen Vertragsverstoß vorwirft und somit die Gefahr besteht, dass dieses eigentlich unbefristet abgeschlossene Abkommen eines Tages von der einen oder anderen Seite gekündigt wird. Und das ist natürlich problematisch. Und daran kann man sehen, dass hier die Rüstungskontrolle in einer Krise sich befindet. Was sind die Ursachen dafür? Zum einen natürlich für die Amerikaner hat die Frage der nuklearen Rüstungskontrolle mit Russland insofern seit vielen Jahren, seit Ende des Kalten Krieges, nicht mehr den Stellenwert wie früher, weil sie sich eben nicht mehr mit Russland in einem Weltkonflikt befinden. Heute sind die Gefahrenlagen für die USA andere als ein großer Konflikt mit Russland, dem Nachfolger der Sowjetunion. Wenn es um nukleare Gefährdungen geht, sofern das überhaupt für die Entscheidungsträger oder für die politische Elite in Washington eine Rolle spielt, sind andere Dinge im Vordergrund wie nuklearer Terrorismus oder die Gefahren, die von Nordkorea ausgehen. Beides Gefährdungen, wo die Rüstungskontrolle eigentlich nur wenig dazu beitragen kann, um sie zu beherrschen. Was Russland anbelangt, ist es so, dass eigentlich während der Zeit des Kalten Krieges Moskau vor allen Dingen schon allein aus dem Grunde Interesse an Rüstungskontrollverhandlungen hatte, um dadurch aller Welt zu zeigen, dass man mit den USA auf gleicher Augenhöhe sich bewegen kann. Diese Präferenz hat sich unter Putin geändert. Heute möchte man nicht mehr auf Kooperation mit dem Westen machen, sondern man will eigentlich Atomwaffen dazu nutzen, dem Westen zu drohen, beziehungsweise ihm das Fürchten zu lehren. Das ist ein sehr wichtiger Präferenzwechsel und eine auf Kooperation ausgelegte Rüstungskontrollpolitik passt da nicht ganz rein. Alle anderen Kernwaffenstaaten haben sich bisher konsequent von jeglicher Rüstungskontrolle ferngehalten, jedenfalls verhandelter Rüstungskontrolle, mit dem Argument, dass Russen und Amerikaner nach wie vor über 90% etwa der existierenden Kernwaffen verfügen. Und dass die nun dann erstmal jetzt entsprechende Verhandlungen aufnehmen sollen, auch mit dem Ziel, die Atomwaffen zu verringern, ihre Anzahl zu reduzieren. Und erst dann würde man eventuell zu einem späteren Zeitpunkt mit dazustoßen. Die Chinesen zum Beispiel haben aufgrund ihres relativ kleinen Atomwaffenpotenzials auch Angst, dass durch entsprechende Rüstungskontrollmaßnahmen, die mit Transparenz einhergehen, ihre Kernwaffenarsenale sozusagen besser ausgeleuchtet werden können seitens der Amerikaner, was dann ihre nukleare Zweitschlagkapazität in Gefahr bringen könnte und ähnliches mehr.
Oliver, du hast erwähnt, dass die Vereinigten Staaten im Endeffekt jetzt auch andere Prioritäten haben, also eher im Bereich der Nichtverbreitung, der Vermeidung des Nuklearterrorismus, dass man jetzt Russland nicht mehr den großen Stellenwert zuschreibt als gegnerischer Akteur. Jetzt sind wir aber trotzdem in einer Situation, wo vielerorts von einem neuen Kalten Krieg gesprochen wird, von einer neuen Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland und wo wir auch es erleben, dass Russland doch ein, du hast es schon erwähnt, auch ein massives Modernisierungsprogramm im Nuklearwaffenbereich am Weg hat. Und da ist es dann trotzdem verwunderlich, dass die Vereinigten Staaten nach wie vor dieser Rüstungskontrolle keinen großen Stellenwert einräumen. Woran kann das liegen?
Naja, Obama hat das ja versucht. Er hat ja immerhin mit Medvedev 2010 den letzten Abrüstungs- und Rüstungskontrollvertrag über die Reduzierung der strategischen Kernwaffen unterzeichnet und auch in Kraft gesetzt. Was in den USA immer nicht ganz einfach ist, weil man dafür eine Zweidrittelmehrheit im Kongress braucht. Und gerade für demokratische Präsidenten ist es natürlich immer sehr schwierig. Umgekehrt für Republikaner ist es oft einfacher, weil wenn sie mal einen Rüstungskontrollvertrag ausgehandelt haben, dann können sie eher darauf setzen, dass sie bei einer solchen Maßnahme von den Demokraten unterstützt werden. Obama hat danach auch noch versucht, unter anderem mit einer Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin weitere Rüstungskontrollschritte in Gang zu bringen, hat vorgeschlagen oder hat seine Bereitschaft erklärt, die amerikanischen Kernwaffen um ein Drittel weiter zu reduzieren, wenn denn Russland zu Ähnlichem in einem Vertragswerk bereit wäre. Aber die Russen haben darauf nicht reagiert. Sie haben eben einmal die Präferenz, mit Atomwaffen eher zu drohen. Sie wollen auch die Modernisierungsprogramme, von denen du gesprochen hast, jetzt erst einmal vorantreiben und nicht durch Rüstungskontrollgespräche gefährden. Und vieles andere mehr. Sie sind einfach grundsätzlich bislang nicht auf Kooperation mit dem Westen geeicht, sozusagen.
Siehst du, dass am Ende des Tages wir es auch mit einer vielleicht Erosion von Grundannahmen über Rüstungskontrolle zu tun haben? Also dass quasi die Vereinigten Staaten und Russland sich nicht mehr diesem Gedanken verschreiben, dass Rüstungskontrolle stabilisieren kann, sondern dass man eben mehr auf quasi dieses nukleare Verhältnis setzt, wie es beispielsweise auch am Beginn des Kalten Krieges war, also die Hochrüstung und sagen, okay, es wird schon nichts passieren, so mehr oder weniger.
Ja, das sehe ich mit großer Sorge, weil ich denke, im Atomzeitalter kommt es darauf an, sich immer wieder an die richtige Einsicht zu erinnern, die bereits in den 50er Jahren von Bernard Brody und anderen formuliert wurde, nämlich, dass man im Atomzeitalter immer die Sicherheit der anderen Seite mitdenken muss. Ein Grundsatz, der später in den 80er Jahren zum Beispiel auch nochmal im Palme-Bericht eine sehr große Rolle gespielt hat. Und wenn diese Einsicht schwindet, dieses Mitdenken der Sicherheitsbedürfnisse der anderen Seite, dann steht man wirklich in Gefahr, dass nukleare Rüstungsdynamiken, nukleare Rüstungswettläufe zu Destabilisierungen führen. Die müssen noch nicht notwendigerweise zu Kriegen führen. Dazu ist natürlich auch die, muss man sich natürlich auch anschauen, die politischen Beziehungen zwischen den entsprechenden Staaten. Aber wenn diese tendenziell konfrontativ sind, wie beispielsweise auch zwischen Indien und Pakistan oder auch zwischen China und Indien, dann besteht eben die Gefahr, dass nukleare Rüstungsdynamiken Kriegswahrscheinlichkeiten erhöhen können. Vor allen Dingen dann, wenn es keinerlei Rüstungskontrolle gibt. Hinzu kommt, dass ich den Eindruck habe, aber das lässt sich natürlich nicht belegen, dass die Tatsache, dass 1945 Hiroshima und Nagasaki jetzt doch mittlerweile schon sehr lange zurückliegt, und anders als in den 50er, 60er, auch noch 70er Jahren politische Akteure sich nicht mehr selber aktiv daran erinnern können, glaube ich, auch eine gewisse Rolle spielt, dass man diese Frage der nuklearen Rüstungskontrolle einfach vernachlässigt. Die Gefahr nicht mehr so im Auge hat.
Das heißt im Endeffekt ein Aufweichen dieses nuklearen Tabus, dass man eben Nuklearwaffen nicht einsetzt, weil sie solche schrecklichen Waffen sind. Das wäre das Argument, oder?
Ob es überhaupt ein Tabu ist, darüber hat es ja auch eine breite akademische Diskussion gegeben, wie du weißt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob man da von einem Tabu wirklich jemals sprechen kann. Ich meine, wenn tagtäglich in mindestens 9 Staaten sich eine ganze Heerschar von Militärs und anderen Planern damit befassen, wie man denn Atomwaffen einsetzen würde im Fall des Falles, dann ist es schwer an ein Tabu zu glauben. Außerdem der Zeitraum zwischen 1945 und jetzt ist ja auch noch nicht weltgeschichtlich gesehen jedenfalls nicht besonders lang. Und von dem her bin ich nicht überzeugt von der These eines Tabus. Aber eben, die Akteure, die Generationen haben gewechselt und die Erinnerung verblasst an Hiroshima und Nagasaki. Und das kann dazu führen, dass man die Gefahren, die von Atomwaffen ausgehen, nicht mehr ernst genug nimmt.
Oliver, eine letzte Frage, die ich dir stellen möchte, bezieht sich fast schon logischerweise in diesen Tagen auf die Trump-Präsidentschaft. Du hast vorher schon erwähnt, dass republikanische Präsidenten mehr Erfolg haben bei Rüstungskontrollabkommen, weil sie auch mit den skeptischen Republikanern im Kongress eher zur Rande kommen. Und es gibt ja auch das Argument, dass Trump als republikanischer Präsident vielleicht eher Rüstungskontrolle vorantreiben könnte. Das heißt, meine Frage an dich wäre, siehst du jetzt die Präsidentschaft von Donald Trump als Chance oder als Risiko für die nukleare Rüstungskontrolle?
Ja, es gibt Leute, die jetzt daran erinnern, dass Ronald Reagan Anfang der 80er Jahre ja nun auch mit einem großen Aufrüstungsprogramm angetreten ist und dann am Ende als derjenige Präsident das Weiße Haus verlassen hat, der am meisten für die nukleare Abrüstung getan hat. Aber die Zeiten sind anders und die Präsidenten sind auch sehr anders. Ronald Reagan war ein erfahrener Politiker, als er ins Weiße Haus kam. Donald Trump hat überhaupt keine Ahnung von Politik. Er ist ein Geschäftsmann und er sieht alles durch die Geschäftsmannbrille. Es könnte sein, wie er ja angekündigt hat, dass er versucht, die Beziehungen zu Russland, zu Putin aufzunehmen und zu stabilisieren. Und das ist durchaus vorstellbar, dass ein Teil dieser Annäherung zwischen Washington und Moskau auch sogar nukleare Abrüstung ist, eben weil der Geschäftsmann Trump nicht einsieht, warum er viel Geld für Waffen ausgeben soll, die er dann am Ende doch nicht einsetzen kann. Insofern, aus dieser Logik heraus ist durchaus möglich, dass man hier Fortschritte sieht. Aber auf der anderen Seite hat Donald Trump sich im Wahlkampf so oft selbst widersprochen, hat teilweise so diffuse Äußerungen über alle möglichen Probleme der internationalen Politik gemacht. Auch was zum Beispiel die Sicherheit der NATO anbelangt und vieles andere mehr, dass man sich im Moment das nicht vorstellen kann. Hinzu kommt, wir wissen noch nicht, wie seine außenpolitische Mannschaft aussehen wird, aber einige von denjenigen Personen, die da jetzt im Gespräch sind, stehen nun wirklich nicht dafür, in irgendeiner Form in der Vergangenheit Interesse an Rüstungskontrolle gezeigt zu haben. Und insofern bin ich da wiederum doch sehr skeptisch.
Okay, Oliver, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.